Meine Oma hat insgesamt 8 Enkelkinder und 7 hat sie gemocht und mich aus irgendeinem Grund nicht. Das ging dann eben so weit, dass sie mich als Kind auch in der Küche eingesperrt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Stahl aber herzlich. Und heute ist der Kilian bei mir. Und Kilian kommt schon mit schweren Problemen, muss man sagen. Und zwar neigt er zum Binge-Eating. Er hat auch Übergewicht, worunter er wahnsinnig leidet. Und er leidet auch immer wieder an Depressionen, depressiven Verstimmungen, extremster Selbstabwertung. Und das alles hat einen fetten roten Faden in seine Kindheit. Und zwar hatte er eine ganz böse Oma. Und wie er es schaffen kann, aus diesem Teufelskreis von Binge-Eating, Selbstabwertungen und Depressionen auszusteigen, darüber wird es gehen. Hallo Kilian, herzlich willkommen hier bei Stahl aber herzlich. Jo, legen wir einfach los. Was bereitet dir Kummer?
Ja, hallo, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Bei mir ist so das Hauptthema, würde ich sagen, so Selbstzweifel, also bis hin zu wirklich Selbsthass. Also ich bin sehr unzufrieden mit mir selber. Hab schon eigentlich, seit ich ein Jugendlicher bin, auch extremes Übergewicht, was mir schon immer zu schaffen macht. Das ging jetzt so weit, dass ich dadurch auch eine Essstörung, Binge-Eating, entwickelt habe. Und das ist halt irgendwie so ein extremer Kreislauf, weil je unzufriedener ich werde, desto mehr esse ich, desto dicker werde ich. Und das schaukelt sich dann quasi immer hoch.
Ja, okay, das kann ich gut verstehen. Muss ich dich jetzt einfach mal so platt fragen. Ich kenne so viele Leute, die diese Abnehmensspritze feiern und auch sagen, dass das unglaublich überhaupt diese Gier komplett ausbremst und damit mega gut klarkommen. Hast du darüber mal nachgedacht?
Tatsächlich hat mir das mein Arzt schon empfohlen, aber dadurch, dass ich keinen Diabetes habe, müsste ich selber zahlen. Und ist halt einfach teuer, aber ich habe mich auch schon wegen einer Mago-OP beraten lassen.
Wegen was?
Wegen einer Magen-OP.
Magen-OP, ja. Ja gut, da wäre die Fettspritze aber wesentlich harmloser.
Genau. Ich habe jetzt erstmal im Sommer noch einen Klinikaufenthalt wegen Binge-Eating. Mhm. Und vielleicht kriegt man das so therapiert, dann geht es auch ohne Spritze gerne. Mhm.
Und also möchtest du gerne über das Binge-Eating und die Selbstzweifel sprechen? Du hattest mir ja eine kleine E-Mail geschrieben, da stand auch was von Depressionen drin.
Ja genau, also Depressionen hat sich eigentlich auch größtenteils dadurch entwickelt, beziehungsweise eben durch was es in meiner Kindheit passiert ist, haben sich erst die Selbstzweifel entwickelt und dadurch ist eben auch die Depression entstanden und ich würde sagen, so dieses Selbstakzeptanzthema, Selbstzweifel ist auch mit das Hauptthema bei mir in der Depression. Ja. Mhm.
Was ist dir denn passiert? Dass du sagst, weißt du das, hast du irgendeine Idee, wie es dazu gekommen ist, dass du zu viel isst? Das ist ja immer auch ein Selbsttrostversuch. Also Binge-Eating ist ja kein Kontrollverlust, sondern ein Kontrollversuch im Grunde genommen über ganz schlechte Gefühle, die Kontrolle zu bekommen, nämlich dass diese schlechten Gefühle einfach in dem Moment weggehen. Wie ist denn das bei dir? Welche schlechten Gefühle möchtest du denn beseitigen mit dem Essen?
Ja, also wie gesagt, ich bin schon länger übergewichtig. Ich habe mir in meinem Leben schon viel Sprüche anhören dürfen. Habe dann irgendwann für mich auch die Taktik entwickelt, selber so der, ich sage jetzt mal, lustige Dicke zu sein, der quasi Witze über sich selber macht, bevor es andere machen können. Aber man bekommt natürlich trotzdem viel Sprüche zu hören. Und ja, die verletzen einen natürlich.
Ja.
Extrem. Und irgendwie habe ich dann angefangen, das Essen halt als Kompensation zu nutzen.
Ja. Ja, also beziehungsweise du hast ja schon vorher gegessen, sonst wären die Sprüche ja nicht gekommen.
Ja, also ursprünglich, also war eben eine Kindheit, ich hatte ein schweres Verhältnis zu meiner Oma. Meine Oma hat insgesamt 8 Enkelkinder und 7 hat sie gemocht und mich aus irgendeinem Grund nicht. Das ging dann eben so weit, dass sie mich als Kind auch in der Küche eingesperrt hat und mich eben wirklich schikaniert hat und das aber so dargestellt hat, als würde ich die Geschichte erfinden. Und meine Eltern haben halt mir nicht geglaubt, weil meine Oma das halt wirklich auch gut gespielt hat, sage ich jetzt mal. Und da habe ich mich als Kind schon immer missverstanden gefühlt und so bin ich, glaube ich, einfach zum Essen gekommen. Weil Essen bewertet einen, sage ich mal.
Ja, das stimmt. Essen bewertet einen nicht. Und es spendet ja auch unmittelbar Trost. Es war aber richtig gemein von deiner Oma. Und für mich hört sich das sehr einsam an. Also, dass du einfach auch viel einsam gewesen bist als Kind.
Ja, also kann man schon sagen. Also eher so dieses, also ich hatte eigentlich immer einen Freundeskreis und ich habe auch immer noch gute Freunde, aber dieses einsame Gefühl, das habe ich eigentlich immer noch. Und dieses Gefühl, nicht verstanden zu werden, sage ich jetzt mal.
Das sitzt so ganz tief in dir drin.
Ja, auf jeden Fall.
Weil es war ja nicht nur die gemeine Oma, sondern irgendwie ja auch die Eltern, die dir nicht geglaubt haben.
Ja, also mir hat in der Familie eigentlich keiner geglaubt, weil meine Oma eben nach außen immer die ganz nette gespielt hat. Meine Freunde haben auch alle meine Oma gemacht und ich halt nicht, natürlich nach so Geschichte. Und als ich dann dick wurde, ist noch mehr passiert. Also sie hat mir wirklich Sprüche Richtung Bodyshaming und so gebracht und mir verboten, ins Schwimmbad zu gehen ohne Bikini-Oberteil und so. Und ich war irgendwie der Einzige, der die böse Seite von meiner Oma gesehen hat und jeder andere hat gesagt, was ist das für eine tolle Frau. Und da fühlt man sich halt dann schon irgendwie, ja, nicht verstanden und allein.
Da fühlt man sich isoliert eigentlich.
Ja, schon ein bisschen, ja.
Ist das eigentlich bis heute so in der Familie oder glauben Sie dir inzwischen?
Meine Oma ist tot mittlerweile und meine Familie glaubt mir. Und also meine Eltern kämpfen auch mit Schuldgefühlen, was das Thema angeht.
Mhm. Also das heißt auch, dass es deinen Eltern leid tut?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber ich würde auch meine Eltern, wie gesagt, gar nicht so den großen Vorwurf machen, weil meine Oma das halt einfach wirklich gut gespielt hat und ich war zu dem Server noch ein kleines Kind. Und, ja. Da ist ja nicht jede Geschichte immer 100% wahr, das ist ja so.
Mhm. Und würdest du sagen, dass das alles noch so tief in dir drin steckt? Also diese Ablehnung, irgendwie dieser Hass von deiner Oma, die dich da so gequält hat und ja, damit auch einhergehend diese Einsamkeit und Isolation, weil dir keiner geglaubt hat?
Ich würde schon sagen, also ich habe mittlerweile so eine richtig fest verankerte Stimme in meinem Kopf, die eigentlich alles auf mich bezogen negativ redet und eben mir dieses Einsamkeits- und Isolationsgefühl gibt. Und ich bin mir eigentlich mittlerweile nach meinem dritten Klinikaufenthalt jetzt sicher, dass das die Stimme von meiner Oma ist, die sich irgendwie bei mir ins Innere übertragen hatte.
Also du hast diese Ablehnung verinnerlicht.
Genau, und nimm es aber mittlerweile auch als meine eigene Meinung wahr und nicht mehr als die Stimme von meiner Oma, sondern ich habe das so verinnerlicht, dass ich mir das selber auch glaube.
Mhm. Also ist das so ein tiefsitzender Selbsthass, würdest du sagen?
Ja, doch. Also man kann es auf jeden Fall schon Selbsthass nennen, ja.
Das muss ja sehr schwer sein, damit zu leben, stelle ich mir vor, wenn ich mich in dich hineinversetze. Das hört sich richtig, richtig unglücklich an.
Ja, also jetzt gerade bin ich in einer Phase im Leben, wo es mir wieder ein bisschen besser geht. Aber ich hatte dadurch auch schon eine extrem schwere Phase im Leben, wo ich sehr unglücklich war. Auch unaushaltbar unglücklich, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, eben irgendwie sich bewusst zu machen, dass das ja eigentlich nicht meine Stimme ist, die da, also jetzt bildlich gesprochen Stimme, die da in meinem Kopf redet, sondern eigentlich nur was, das ich übernommen habe, das wird einem in dem Moment natürlich nicht bewusst. Also das zieht einen dann so runter, dass man in so eine Negativspirale kommt, dann eben wieder zum Essen geht und dann hasst man sich danach aber noch mehr eigentlich.
Ja, Binge-Eating, Depression und Selbstvorwürfe sind ein ganz, ganz typischer Teufelskreis. Dabei gibt es etwas ganz Entscheidendes zu bedenken, dass das Ganze nämlich eben kein Zeichen von Schwäche ist, sondern ein fehlgeleitetes emotionales Selbstregulationssystem. Das heißt, Kilian versucht sich eigentlich die ganze Zeit selbst zu stabilisieren. Emotional und vor allem innerlich seinen Selbstwert zu stabilisieren. Und er benutzt dafür Strategien, die zwar kurzfristig helfen, nämlich das Essen, aber langfristig alles nur viel schlimmer machen. Das heißt, seine Essanfälle sind in dem Sinne keine Aussetzer, sondern der Versuch, mit einem inneren Spannungszustand umzugehen. Also mit innerer Leere, Überforderung, mit massiven Selbstzweifeln, mit Trauer, mit Gefühlen von Demütigung und was auch immer. Und das Essen beruhigt halt wahnsinnig schnell. Und für einen kurzen Moment ist dann alles leichter, aber das eigentliche Problem entsteht dann eben danach. Dann kommt die Selbstabwertung, dann kommt die massive Scham, dann kommen wieder die inneren Sätze wie, ich habe mich nicht im Griff, ich bin schwach und so weiter und so fort. Und das destabilisiert dann wiederum den Selbstwert. Und dabei haben diese Selbstvorwürfe sogar häufig auch noch eine gewisse Kontrollfunktion. Sie fühlen sich ja erstmal wahnsinnig destruktiv an. Aber mit der Strenge will man sich eigentlich selbst bestrafen und irgendwo auch dafür sorgen, dass es nicht wieder passiert, wenn man so schlimm mit sich schimpft und umgeht. Aber das funktioniert natürlich nicht, weil es wird wieder und wieder passieren. Und deswegen ist es so wichtig, diesen Teufelskreislauf zu unterbrechen, indem der Kilian eben wirklich mal, bevor er zum Kühlschrank geht, innehält und schaut, worum geht es mir eigentlich wirklich? Was ist mein Trigger? Was ist mein innerer Impuls? Welches Gefühl ist jetzt eigentlich da? Und was sind meine wahren Bedürfnisse? Ist es wirklich Essen? Oder suche ich nach etwas ganz anderem? Vielleicht nach Trost, nach Zuwendung und Liebe? Und da werden wir auf jeden Fall im Verlauf des Gesprächs noch genauer hinschauen. Ja, das ist ein totaler Teufelskreislauf, weil das Essen ja in dem Moment so deine Coping-Strategie ist, ne, dass du eine kurzfristige Erleichterung hast, aber danach wird ja in der Regel der Selbsthass nur umso größer.
Ja, auf jeden Fall. Also ja, man hat kurz Glück im Essen, beziehungsweise ich das mittlerweile gar nicht mehr Glück nenne. Mittlerweile ist es einfach so automatisiert, dass ich, sobald mich eine Kleinigkeit irgendwie stört, zum Kühlschrank gehe. Man kann halt einfach abschalten, ich beim Essen, und danach ist noch schlimmer als davor. Mhm. Mit der körperlichen Übelkeit, die halt danach so einer Binge-Eating-Attacke natürlich auch noch dazu kommt. Mhm.
Ja, verstehe. Und es geht ja eigentlich um die Gefühle, die du vermeiden willst, also beziehungsweise die du beseitigen willst. Welche Gefühle gehen denn so einer Binge-Eating-Attacke voraus?
Also ich würde sagen, zum einen ganz kleine Traurigkeit.
Traurigkeit.
Wie ich es auch ein Stück weit so weit kommen lassen konnte, dass ich eben, ich sag jetzt einfach mal, immer den Kampf gegen das Binge-Eating verliere. Und halt einfach objektiv ja übergewichtig bin. Ich meine, das braucht man nicht schön reden. Und da ist so eine gewisse Wut, einfach Wut, Hass, Selbsthass. Und ja, und das alles zusammen, da hatte ich dann einfach auch grundlegende Überforderungen dann im Kopf. Und so entstehen dann die Essattacke.
Also die Traurigkeit. Was genau macht dich eigentlich so traurig?
Dass ich mich selbst nicht so akzeptieren kann, wie ich bin. Und dass ich Angst habe, dass mich andere auch nicht so akzeptieren, wie ich bin. Mhm. Die Angst, wieder so allein zu sein, wie ich mich in dem Moment gefühlt habe, wo mich meine Oma eingesperrt hat.
Okay. Also dich so einsam zu fühlen. Aber du lehnst das ab. Habe ich das richtig verstanden? Du lehnst eigentlich dich mit diesen Zuständen ab. Verstehe ich das richtig?
Also mit dieser Angst und Überforderungszustände, ja, schon. Also ich lehne mich eigentlich so grundlegend in jeder Lage ab. Also wenn ich die Chance hätte, würde ich am liebsten morgen als komplett anderer Mensch aufwachen können und einen Neustart machen. Aber es geht natürlich nicht, das weiß ich. Aber ich glaube, es ist halt immer noch ein langer Weg, mich so zu akzeptieren, unabhängig von Gewicht und Essattacke. Also das ist mittlerweile so verankert, dass ich sage, ich könnte wahrscheinlich jetzt über Nacht 60 Kilo abnehmen und würde mich morgen im Spiegel trotzdem nicht mögen.
Ich vermute, es geht vielen Zuhörern so, wie es mir gerade geht. Ich spüre da wahnsinnig viel Mitgefühl für dich. Also mir tut das so richtig, richtig leid. Und ich habe ein ganz großes Verständnis und Mitgefühl für deine Situation. Weil es wird wirklich richtig schlimm, was du damals erlebt hast mit der Oma. Und gerade so, auch wenn man als Kind schon übergewichtig ist, das ist ja nichts, was man sich in irgendeiner Form aussucht, dass man selbst verschuldet. Es gibt ja auch wirklich, ich kenne nicht wenige Menschen, die einfach auch mit einem richtig schlechten Stoffwechsel geboren werden. Ne? Also die wirklich, ne? Und sowieso als Kind, das war ja alles überhaupt nicht deine Schuld und überhaupt nicht dein Fehler. Und dass du durch so eine böse Frau, also die war ja zu dir richtig, richtig böse, dass du das so verinnerlicht hast und so zu deinem eigenen gemacht hast, dass die Oma wirklich noch in dir wohnt sozusagen. Die wohnt ja irgendwie in dir, die hat ja ein festes Zuhause in deinem Kopf. Und du dann zu dieser Selbstablehnung kommst, und zwar auf so eine dramatische Art und Weise, das hat mein tiefstes Mitgefühl. Und wenn du nur einen Bruchteil oder einen kleinen Teil von diesem Mitgefühl für dich selber aufbringen könntest, dann würde dein Leben anders aussehen. Und dann wärst du immer noch derselbe. Du hättest kein Kilo weniger, aber du hättest dieses Mitgefühl anstatt diese Selbsthass und diese Selbstablehnung.
Ja, und ich merke das auch. Ich würde sagen, ein extrem empathischer Mensch, andere gegenüber. Und versuche andere Leute viel Liebe zu geben, aber ich krieg's bei mir selber einfach nicht hin. Also es ist ja jetzt schon ein langer Weg, den ich gehe. Ich habe damit ja schon wirklich mehrere Jahre zu kämpfen. Und ich muss auch sagen, wie vorhin schon gesagt, ich habe einen echt guten Freundeskreis. Ich bin bei uns im Dorf, im Verein echt aktiv. Und da bekommt man ja auch viel positives Feedback. Aber ich kann es irgendwie nicht annehmen. Also ich merke, wie ich, das ist irgendwie so ein Paradox, wie ich selber teilweise drum bitte so ein bisschen, weil ich das von anderen irgendwie höre brauche, weil ich es mir selber nicht geben kann. Aber wenn es mir andere sage, kann ich das trotzdem irgendwie nicht dann im tiefsten Inneren annehmen. Und das ist irgendwie ein Schritt, den ich halt irgendwann mal gehen will, dass ich mich selber mag, auch unabhängig von Gewicht. Also das ist, Gewicht ist was, das kann ich verändern und muss es wahrscheinlich auch verändern, aber ich kenne genug übergewichtige Leute, die trotzdem zufrieden im Leben sind. Also das darf ja nicht eigentlich der Stein sein, der mir im Weg steht.
Ja. Ja, der Kilian hat ja ein ganz schlechtes Selbstwertgefühl und auch ein miserables Selbstbild. Das geht ja eigentlich immer Hand in Hand. Und viele Menschen machen irgendwie den Fehler, dass sie glauben, Selbstwert wäre etwas, das man sich irgendwie erarbeiten müsste. Durch Leistung, durch Disziplin, durch gutes Aussehen und dem man irgendwie an sich arbeitet. Aber ich muss sagen, dass das einfach nicht stimmt. Denn im Grunde genommen ist Selbstwert auf dieser tiefen Ebene, ob ich so tief drin das Gefühl habe, ich bin okay, oder eben dieses Gefühl habe, nee, ich bin überhaupt nicht okay, im Grunde genommen nichts anderes als ein Geschenk. Und zwar ein Geschenk, das man in seiner Kindheit bekommt oder eben auch nicht bekommt. Das heißt, wenn ein Kind sich gesehen fühlt, liebevoll behandelt fühlt, dann entsteht eigentlich ganz automatisch so ein Gefühl von, ich bin okay, ich bin wertvoll, ich darf ich sein. Aber wenn ein Kind wie Kilian gedemütigt, verletzt und dabei auch überhaupt nicht beschützt wird, dann passiert ganz automatisch das Gegenteil. Und zwar nicht, weil er als Kind falsch gewesen wäre, das auf gar keinen Fall, sondern weil er für sich gar keine anderen Erklärungen hat. Also er kann als Kind nicht sich von seinem Selbstwertgefühl so gegen seine Oma stellen, die ihm das irgendwie so total eingeprägt hat und seine Eltern haben ihn ja auch nicht beschützt, sondern natürlich hat er das als Kind in sich aufgesogen wie ein Schwamm. Und dadurch entsteht eben ein Selbstbild, das im Grunde genommen überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat, sondern einfach nur mit den Erfahrungen, die er als Kind gemacht hat. Im Gegenteil, in der Realität ist er ja ein ganz liebenswürdiger Mensch, ein sehr angenehmer Mensch. Und das sind ja eigentlich auch die Erfahrungen, die er macht im Erwachsenenleben. Er hat ja Freunde, er hat Menschen, die ihn richtig gern mögen. Und trotzdem reicht das nicht an diese ganz, ganz tiefe Prägung ran. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig zu verstehen, weil es gibt so viele Menschen, die dieses tiefe Gefühl haben von, ich bin nicht okay, ich bin nicht gut, ich bin wertlos und so weiter, dass dieser Selbstwert, also dieses Gefühl, überhaupt kein moralisches Urteil ist oder ein moralisches Ergebnis ist, sondern einfach nur das Resultat einer vollkommen willkürlichen Prägung. Und von außen können wir das bei anderen wunderbar sehen. Von außen sieht man glasklar, ja, da war eine ganz gemeine Oma, zumindest für Kilian war sie super gemein und richtig, richtig schlimm. Und der Kilian war ein ganz normales, wunderbares Kind und jetzt hat er diese Probleme und glaubt das auch noch. Er glaubt ja wirklich, er wäre wertlos. Nur bei sich selbst kann man das dann oft nicht so genau erkennen, dass auch der eigene Selbstwert nur das Ergebnis einer ganz willkürlichen Prägung ist. Du sagst ja, dass du Freunde hast. Dass du eigentlich beliebt bist, das höre ich daraus.
Neutral betrachtet würde ich sagen, ja. Wenn ich wieder in so einem Negativ-Ding bin, würde ich sagen, nein. Dann würde ich alles in Frage stellen und hätte das Gefühl, dass das alles nur Heuchlereien sind von meinen Freunden und die mich ausnutzen oder sonst was. Aber jetzt gerade kann ich klar sagen, das ist nicht so. Und ich hätte mich schon als nicht unbeliebt bezeichnen, auf jeden Fall.
Ich sage jetzt mal beliebt.
Ja, kann man nicht auch sagen.
Und was halt so rüberkommt, hier auch, ich sitze ja gegenüber und was, glaube ich, wohl auch bei deinen Freunden so wahrgenommen wird, ist, dass du ein sehr liebeswertes Wesen hast.
Ja, also würde ich schon sagen. Ich würde sagen, das zeichnet mich aus.
Mhm. Also eigentlich bist du sehr liebenswürdig.
Ja, wahrscheinlich schon, ja.
Ja, aber du kannst das für dich nicht annehmen.
Ja,
du hängst fest an der Stimme von der Oma.
Genau, also ich hatte es auch in der Therapie davon. Ich kenne wenig Leute tatsächlich, die mich jetzt nicht mögen. Also, oder ich sage, ja, den Kilian kann ich gar nicht leiden. Gibt es bestimmt auch, aber ist mir eigentlich auch egal. Aber die einzige Person, von der ich weiß, dass sie mich nicht mag, bin ich. Und das ist halt der größte Kritiker und das ist eigentlich die Person, die ich eigentlich am meisten überzeugen will, dass ich gar nicht so schlecht bin, wie ich es mir als einrede.
Also dein innerer Verstand sagt, also dein innerer Erwachsener sagt, du bist gar nicht so schlecht, wie du es ja immer einredest oder wie dein innerer Kritiker dir das einrichtet.
Ja, genau. Also ich weiß es ja schon irgendwie, dass es ja eine kritische Stimme ist und weiß ja durch Therapie jetzt mittlerweile, dass die Stimme ja von meiner Oma kommt. Also wenn ich jetzt hier so dir gegenüber sitze, dann ist das für mich ganz klar. Was ich da teilweise denke, ist halt einfach Quatsch, auf gut
okay.
Deutsch.
Also du hast sozusagen klare Momente.
Die habe ich auf jeden Fall, aber die nicht so klare Momente, wo die Stimme halt einfach die Macht übernimmt oder halt das Negative im Kopf, die sind halt erstmal viel öfter da als klare Momente und die wiege halt viel schwerer.
Würdest du das mit uns teilen, was die Stimme da alles so von sich gibt?
Ja, also das sind so, ich würde mal sagen, zum einen so typische Leitsätze wie du bist nichts wert, du wirst eh nicht schaffen. Also jetzt auch bezogen auf beruflich, schulische Sache, die ich halt jetzt einfach aufgrund von der Krankheit auch schon ein, zwei Mal unterbrechen musste, weil ich halt wieder einen Klinikaufenthalt hatte. Ja, ich finde mich selber in den Momenten hässlich, hinterfrage alle meine Freundschaften, auch enge Freunde, von denen ich weiß, dass sie für mich alles tun würde, hinterfrage ich in den Momenten. Und
vertraust denn also keinem?
Nee, also irgendwie nicht. Ich, zum einen fehlt's Vertrauen, würde ich sagen, zum anderen ist dann auch wieder so dieser Selbsthass, der mir sagt, du hast gar nicht verdient, so gute Freundschaften zu haben. Du bist nicht wert, dass Leute sich so für dich einsetzen, wie du dich für sie einsetzen würdest. Und das sind so die Hauptgedanken. Also halt alles so auf die Person und auf den Charakter bezogen, aber komplett negativ halt. Ja,
ja, ich verstehe. Ich verstehe. Auf der anderen Seite gibt es auch so einen gesunden Anteil in dir oder so eine gesunde Stimme, die schon weiß, dass das so nicht stimmt, dass das völlig übertrieben ist. Sag mal, Kilian, könntest du deinen inneren Kritiker mal fragen, welche positive Absicht er verfolgt. Was will er eigentlich? Warum tut er das? Wovor will er dich beschützen?
Ich würde sagen, wahrscheinlich davor nochmal so verletzt werde, wie es in der Kindheit wurde. Wenn ich selber mich distanziere, ich selber mir quasi von Anfang an einrede, das kann nichts werden, weil du eh nichts wert bist, dann verletze ich mich selber zwar extrem, aber irgendwie ist meinem Kritiker vielleicht ich selber nicht so viel wert, ich weiß es nicht. Aber ich kann mich dann nicht so krass von anderen verletzen lassen.
Okay.
Wenn ich gar nicht so tief in Beziehungen eintauchen kann, sag ich mal.
Die Antwort kam jetzt relativ schnell. War dir das schon länger klar, dass der innere Kritiker eigentlich eine Schutzfunktion für dich einnimmt?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe jetzt das erste Mal so ein bisschen durch die Frage auf die Seite betrachtet, dass es auch eine Schutzfunktion sein kann. Aber klar, ich weiß es halt. Also das kam jetzt wahrscheinlich so schnell, weil ich einfach auch schon das jahrelang so durchmache, sage ich mal.
Also dir war das vorher gar nicht so klar. Das heißt ja aber, dass du sehr schnell und sehr gut dich selbst reflektieren kannst.
Ja, also kann sein, weiß nicht. Also so war mir das, wie gesagt, nicht klar. Ich habe die Sicht eigentlich noch nie so gehabt. Also für mich war das eigentlich, wie gesagt, immer so was Negatives, das mich einfach schlecht reden will. Aber klar, wenn man es jetzt so betrachtet, wird es auch eine Schutzfunktion haben. Also wahrscheinlich relativ sicher die ich jetzt gerade genannt habe.
Aha, also ich halte das jetzt mal, weil ich dachte, du hättest das wahrscheinlich vorher gewusst, weil die Antwort so schnell kam. Halte ich das jetzt einfach mal als eine ausgesprochen gute Ressource von dir fest, dass du eine sehr gute Reflexionsfähigkeit hast. Und bleiben wir beim Thema. Also der innere Kritiker will dich eigentlich beschützen. Denn so paradox es klingt, und das gilt für alle inneren Kritiker da draußen und in der Welt, die meinen es tatsächlich gar nicht so böse, wie sie sich anhören. Das klingt absurd bei dem Mist, was sie einem um die Ohren hauen können. Aber auch bei dir hat es eine Schutzfunktion. Du hast gesagt, ich werte mich lieber selbst massiv ab, als dass ich Gefahr laufe, nochmal so zurückgestoßen zu werden und so weggeschubst zu werden. Ich nehme jetzt meine Worte, wie als Kind.
Ja, also das würde ich so auf jeden Fall unterschreiben. Also wenn ich jetzt also meine Jugend eben anschaue, habe ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Ich habe zum Glück in meiner Schulzeit kein Mobbing oder Ähnliches erleben müssen. Aber ich glaube auch ein Stück weit einfach, weil ich immer nach außen den Selbstbewusster gespielt habe, der halt auch mal einen Witz über sich selber macht, über sich selber lachen kann. Aber das würde ich sagen, war einfach auch nur eine Schutzfunktion, weil ich halt echt Angst hatte, von anderen verletzt zu werden.
Ja. Ja, weil du das ja so tief erlebt hast und was du ja erlebt hast, und das ist ja das Schlimmste von allem, ist ja Beschämung und Demütigung durch die Großmutter.
Ja.
Ne? Und Beschämungs- und Demütigungserlebnisse sind eigentlich das Schlimmste, was es gibt. Und das will man nie wieder so fühlen. Also Demütigung, schlimmer geht es eigentlich gar nicht. Und oft führt Demütigung auch zu Gewalt. Also jeder Gewalttat da draußen in der Welt gegen irgendeine Demütigung voraus, also jetzt nicht in dem Moment, sondern überhaupt, sind sehr viele Gedemütigte, die gewalttätig werden. Du bist aber gar nicht gewalttätig, du bist weit davon entfernt, du bist ein empathischer, sehr liebenswürdiger Mensch. Dem Einzigen, dem du Gewalt antust, das bist du selbst.
Ja, also wenn man es so sieht, das ist ja auch eine Form von Gewalt. Also ich bin auf keinen Fall gewalttätig gegenüber anderen Leute.
Aber dir gegenüber.
Aber mir gegenüber schon extrem.
Ja. Hier bist du gewalttätig.
Ja, und das ist ja eigentlich ähnlich wie das vor allem im empathisch. Andere gegenüber kann ich empathisch sein, mir gegenüber nicht. Also würde ich sagen, so alles Negative, das vielleicht, also das hat ja jeder Mensch, trägt das irgendwann mal in sich, dass man eine Wut hat oder so. Ich krieg die vielleicht nicht ganz so gut nach außen gebracht und
Richtest du gegen dich selbst.
Man richtet dann lieber alles gegen mich selbst, ja.
Ja, wenn wir uns Kilians Geschichte anschauen, dann müssen wir über ein Gefühl sprechen, das meiner Meinung nach oft sehr stark unterschätzt wird. Und das ist das Gefühl der Demütigung. Demütigung ist kein normales negatives Gefühl, weil Demütigung den Kern des Menschen angreift, den Kern seiner Würde. Weil Demütigung sagt nicht irgendwie, ja, da hast du irgendwas falsch gemacht oder das war nicht okay, sondern Demütigung sagt, du bist durch und durch falsch. Du bist durch und durch schlecht und nicht richtig. Genau solche Erfahrungen von Demütigung finden sich sehr häufig auf dem Hintergrund von Gewalt. Das heißt, ganz, ganz viele Menschen, die später aggressiv und gewalttätig werden, haben als Kinder massive Beschämung und Erniedrigung erlebt. Das heißt natürlich nicht, dass jeder, der gedemütigt wurde, gewalttätig wird, aber diese Energie ist einfach da. Es entsteht oder kann entstehen eine wahnsinnige Aggressionsenergie durch Demütigung. Und im Grunde ist ja Aggression auch nichts Schlechtes, weil es da ja um Abgrenzung geht. Abgrenzung auch gegen den Aggressor. Aber häufig wird die Aggression dann ja im späteren Leben gegen andere Menschen gerichtet, die mit dem Aggressor gar nichts zu tun haben, mit dem ursprünglichen. Und bei Kilian ist es einfach so, dass er diese ganze Wut gegen sich selber gerichtet hat. Und nicht ins Außen. Denn was er mit sich macht, diese massive Selbstabwertung, die er praktiziert, und im Grunde genommen auch die Art und Weise, wie er isst, also dieses Binge-Essen, ist auch eine Form der Autoaggression und eine Form der Gewalttätigkeit gegen sich selbst. Und da entsteht dann häufig genau das, was wir dann Depressionen nennen, weil Depression ist im Grunde genommen eine erkaltete Aggression. Also keine heiße, die nach außen gehen, sondern eine ganz kalte Aggression, die sich gegen sich selber richtet. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass Kilian da einen ganz anderen Zugang zu sich selber findet, eine ganz andere Haltung zu sich selbst findet, um eben diesen Selbsthass, diese Aggression gegen sich selbst aufzulösen. Wir haben die Funktion jetzt sehr früh verstanden. Eigentlich will dein innerer Kritiker dich beschützen, weil deine allergrößte Angst im Leben ist, nochmal so richtig schwerst enttäuscht und gedemütigt zu werden, wie du es als Kind erlebt hast. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, so kann man es sagen. Also zum einen die Demütigung und zum anderen, was auch einfach ein ganz schlimmes Gefühl war, ist ja diese Hilflosigkeit. Also ich war ja extrem verletzt durch das, was mir angetan wurde und habe mich aber nicht gehört gefühlt. Das ging dann wirklich so weit, dass ich in Jugendjahre, also oder in früher Erwachsenenjahre, mir selber teilweise unsicher war, ob ich das erfunden habe oder ob das überhaupt passiert ist. Und also ich bin mir sicher, dass es passiert, ich habe es nicht erfunden. Aber so dieses, man erlebt was Extremes, also es war in dem Moment eine Extremsituation für mich. Gerade wenn man jetzt bei dem Beispiel mit dem Einsperre bleibt, und es waren ja ganz viele so Situationen. Man bekommt keine Hilfe, man fühlt sich gedemütigt, man ist traurig und es ist halt einfach ein Gefühlschaos in einem Kind. Und es war halt kein Erwachsener da, bei dem ich das irgendwie verarbeiten konnte. Also ich würde sagen, zu dieser Demütigung kommt halt auch noch eine extreme Hilflosigkeit.
Wenn du das jetzt so erzählst und dir den kleinen Jungen von damals vorstellst, tut dir der nicht unendlich leid?
Der tut mir extrem leid, ja.
Und das ist doch aber der, der noch in dir steckt.
Ja, also wenn man es so sieht, schon. Aber wie gesagt, ich habe, glaube ich, dieses negative Denken schon so verankert,
Moment. Moment, sage ich. Weil du gleich wieder in deine Negativspirale reinkommst und die bremse ich jetzt gerade ab.
Ja.
Also die Fähigkeit zum Selbstmitgefühl ist schon da. Du kannst so einen inneren Kontakt zu diesem armen, kleinen, dicken Jungen herstellen. Du warst damals schon übergewichtig, ne? Das war der Hang, das war der Ansatz von deiner Großmutter, oder?
Bei dem Einsperrer tatsächlich noch nicht. Erst dadurch hat sich dann halt irgendwie die erste Esssache entwickelt, sag ich mal. Ja.
Okay, das war schon die der Versuch der Selbstheilung. Also mit diesem armen kleinen Jungen, der von dieser fiesen Hexe eingesperrt wurde. Und keiner hat ihm geglaubt. Kannst du dir dafür mal so ein richtiges Selbstmitgefühl geben in diesem Moment? Dass du innerlich so in Kontakt gehst mit diesem alten Schmerz?
Ja, also man hat natürlich Mitgefühl. Und ich habe jetzt gerade auch Mitgefühl mit mir, wenn ich an die Situation denke.
Also da ist es. Also du kannst schon Mitgefühl haben. Und das ist so, so, so wichtig, dieses Mitgefühl. Weil das ist der Schlüssel zu allem für dich, dieses Mitgefühl zu spüren. Und genau in diesen Kontakt auch zu gehen mit diesem alten inneren Schmerz, der Isolation, der Hilflosigkeit, der Demütigung, mit allem, was dazugehört, dass der einfach da sein darf. Und du dir innerlich sagen kannst, du armer, armer Kerl, es tut mir so leid.
Ja, also ich glaube, das muss ich auf jeden Fall auch noch mehr lernen. Oder mir bewusster werde.
Bewusster werden. Ja. Das ist im Grunde, ich glaube, wo wir das hier gerade machen, du hast so leicht Zugang zu dir selbst. Also es ist eine große Ressource. Also wir haben schon den erwachsenen Kilian, der durchaus in ein Selbstmitgefühl zu sich gehen kann, zu dem kleinen Kilian, der so alleine und so verlassen war. Das ist die Verbindung, die positive, gesunde Verbindung zu dir selbst. Und dann gibt's noch den Kritiker, der dich beschützen will. Im Grunde will er dich davor beschützen, dass dieses kleine Jungengefühl, was du gerade gespürt hast, dass dir das nochmal zustößt. Das heißt, beim inneren Kritiker geht es um Kontrolle. Diese extrem selbstabwertende Stimme ist, so absurd es klingt, dein Bodyguard, um dich vor weiteren Enttäuschungen zu beschützen.
Ja, ich habe das, wie gesagt, noch nie irgendwie so betrachtet. Für mich war es immer nur diese negative Stimme, die mich runterzieht irgendwie. Aber man muss ja, finde ich, trotzdem ein Gleichgewicht hinkriegen, oder? Also
ich würde dir mal Folgendes vorschlagen. Wenn wir dem Kritiker jetzt unterstellen, dass er ja eigentlich dein Bestes will. Also er will dich beschützen. Und das tut er mit extrem krassen Maßnahmen. Frag ihn doch mal, ob es wirklich sein muss, dass er dich so fertig macht, weil er dich einerseits beschützt, aber auf der anderen Seite auch komplett runterzieht. Ob er nicht vielleicht viel sinnvollere Maßnahmen hätte, dich zu beschützen. Ob es nicht was anderes gibt, was die gleiche Funktion erfüllen würde, aber nicht diese krassen Nebenwirkungen hätte. Ja, der Schutz ist da, aber die Nebenwirkungen dieser Methode sind extrem hoch. Also richtig krasse Nebenwirkungen. Schlimmer als bei der schlimmsten Chemotherapie. So, also vielleicht hat er ja irgendeine Idee, die Schutzfunktion auszuüben, ohne sich derartig fertig zu machen.
Ja, also fällt mir jetzt so pauschal irgendwie nicht viel ein. Also ich habe ja auch schon in der Therapie auch schon Kompensationsstrategien gelernt, aber das war dann eher, wenn ich schon in dem negative Denken drinne bin, rauszukommen eben.
Genau, aber was könnte ein Kritiker tun? Ich meine, du willst, er beschützt dich. Du im Grunde genommen hältst ja damit immer einen gewissen Sicherheitsabstand zu Menschen ein. Es bleibt immer etwas so übrig, vertraue am besten niemand, dann kannst du nicht enttäuscht werden.
im Jahr. Aber im Endeffekt muss das ja irgendwie wiederkommen, sage ich mal. Also ich muss ja das Vertrauen irgendwie wieder gewinnen, aber ich weiß jetzt gerade auch nicht, was ich dir oder wie der Kritiker anders agieren könnte. Also wenn ich es mir wünsche, dass er irgendwann mal anders agiert, aber mir fällt jetzt irgendwie nichts ein, ehrlich gesagt.
Er könnte ja vielleicht einfach mal seine Stimme verändern und einfach, anstatt dich fertig zu machen, sagen, was er von dir will. Er könnte doch zum Beispiel einfach sagen, Kilian, das war ja damals richtig schlimm mit deiner Oma und ich möchte, darf ich vorstellen, ich bin dein innerer Kritiker, dein Beschützer. Ich bin schon auf deiner Seite. Ich will dir eigentlich immer nur sagen, pass ein bisschen auf. Menschen können auch manchmal fies sein oder Menschen können auch mal nicht aufrichtig sein.
Ja gut, das wäre dann sozusagen eine wohlwollendere Perspektive.
Er hätte einfach sein Anliegen klar gemacht,
ja,
ohne dich niederzuprügeln.
Ja, wär natürlich lieber. Ja. Ich finde es halt ja schwierig. Also natürlich hätte ich gern das denke und wie jetzt auch gesagt, ich im Endeffekt sind das ja die Anliege, ist das ja eine Schutzfunktion. Und ich würde mir wünschen, wenn ich jetzt irgendwie mit dem Kritiker reden könnte, würde ich ihm das auch, sage ich mal, so sagen, dass das natürlich für mich auch wesentlich gesünder wäre, wenn einfach nur, in Anführungsstrichen nur, das Anliege halt klar gemacht wird, ohne mich runterzumachen, aber ich gehe halt davon aus, dadurch, dass ich das jetzt auch schon viele Jahre habe, wird es halt ein extrem langer Lernprozess sein. Oder
das ist ein Glaubenssatz. Das konstruierst du dir gerade. Aber das ist so ein allgemein verbreiteter Glauben, Veränderung ist schwer, dass das wie so eine geteilte Wahrheit ist. Das muss gar nicht so schwer sein. Ich habe erlebt, wenn Menschen tiefe Einsichten haben, dass Veränderung auch schnell gehen kann. Oder viel schneller, als sie denken. Deswegen red dir das nicht ein, dass das jahrelang dauert. Weil wenn du dir das einredest, weißt du, was dann ganz schnell passiert?
Dass es aufgibt.
Genau, quasi, dass du resignierst. Genau das kann nämlich dann ganz schnell passieren. Wenn dein innerer Kritiker sich wieder zu Wort meldet, sag ihm einfach, du, ich habe dich jetzt durchschaut und ich weiß, was du willst mich warnen. Und dann sagst du einfach, lass jetzt mal gut sein. Ich habe deine Botschaft schon lange verstanden, ich praktiziere die schon mein Leben lang und ich weiß noch gar nicht mal, ob sie wirklich richtig ist. Ja? Kannst auch ruhig mal wütend werden und deswegen hältst du jetzt einfach mal die Klappe. Ja? Dem muss man auch Grenzen setzen. Weil du hörst ja auch auf seine Botschaften und ich sag dir was, vielleicht magst du mir das im Moment noch nicht glauben, aber die Welt da draußen ist nicht die böse Oma.
Ja, hoffentlich nicht.
Also, ja, das heißt, deine Freunde werden es schon ehrlich mit dir meinen. Und wenn nicht, dann bräuchtest du gute Argumente und keinen inneren Kritiker.
Ja, also ich habe in der Therapie, glaube ich, einen ähnlichen Ansatz mit meiner Therapeutin verfolgt. Die hat gemeint, wenn die kritische Stimme kommt, soll ich mir einfach immer vorstellen, wie würde ich reagieren, wenn mein Freund das sagt. Und wenn ich das hinbekomme, so im Nachhinein oder so, das von außen zu betrachten, dann ist das, wie ich es vorhin auch schon mal gesagt habe, für mich irgendwie ganz klar, dass ich eigentlich der kritischen Stimme kein Gehör schenken muss. Weil, also ich habe das bisher immer so, ich habe die Schutzfunktion ja noch nicht gesehen, aber bisher immer so einfach wahrgenommen, weil die mich halt niedermachen will. Aber jetzt natürlich noch mit dem Denken dazu, dass da wirklich ein Schutz dahinter steht. Ja, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Klar.
Was ich eben mit Argumenten meinte, wir haben das ja ganz oft, dass das Bauchgefühl, der innere Kritiker, das innere Schattenkind, was auch immer, ganz schlecht vertrauen kann. Du hast ja einen Vertrauensschaden von deiner Oma bekommen, ne? Dass du selbst guten Freunden nicht richtig vertraust, zumindest wenn du deine dunklen Stunden hast. Und dann wird der Kritiker oberlaut und redet dir das auch genau ein. Aber du weißt doch, komm, das ist doch einfach nur eine alte Stimme. Und dann kannst du dem inneren Kritiker auch sagen, wenn du mich überzeugen willst, dass mein Freund Robert, ich konstruiere das jetzt einfach, kein guter Freund ist, dann sag mir mal ein vernünftiges Argument, ein wirklich vernünftiges Argument mit Hand und Fuß. Wo hat er mich im Stich gelassen? Wo hat er, na, so, gibt ja Kriterien, warum so. Und da wird dem inneren Kritiker nichts einfallen, weil er keine Argumente hat, weil es einfach nur der Widerhall der Vergangenheit ist, ja. Das ist einfach das Echo der Oma. Damit kriegst du aber auch festeren Boden unter den Füßen, dich nicht so mitreißen zu lassen. Und du kannst ihm immer auch sagen, ja, ich weiß, du willst mich eigentlich beschützen, aber wie du das machst, da habe ich keinen Bock mehr drauf, deswegen halt jetzt die Klappe. Lass mich mal machen.
Ja, also ich finde es aber halt in den Momenten halt verdammt schwer, weil wie du vorhin auch gesagt hast, die Stimme ist halt extrem laut.
Ja, und deswegen brauchen wir die zweite Ebene ganz stark. Und zwar dieses Selbstmitgefühl mit dem kleinen Jungen. Weil das ist das absolute Gegengift zu dem inneren Kritiker. Dass du zu diesem kleinen Jungen in dir wirklich jeden Tag und so oft es geht, in Kontakt gehst und sagst, du armer Kerl, das tut mir so, so leid. Und dass du innerlich eine wirklich richtig liebevolle Beziehung zu dem entwickelst. Weil das genau ist dieser innere Teil, der so verletzt ist. Und der braucht deine ganze Aufmerksamkeit und dein ganzes Mitgefühl. Und du kannst dir auch wirklich vorstellen, ich meine, deinen Eltern tut es heute leid, die haben Schuldgefühle, die wissen, dass sie richtige Fehler gemacht haben. Du kannst dir auch wirklich vorstellen, in deiner Fantasie, weil wir können auch Erinnerungen überschreiben, dass deine Eltern, dass du es deinen Eltern erzählst, wo du klein warst, deine Eltern einschreiten, dass deine Eltern dafür sorgen, dass du nicht mehr zur Oma kommst, dass die Oma keinen Kontakt zu dir hat, dass deine Eltern dich beschützen und dass deine Eltern dich trösten. Denn das ist ja das, was du damals gebraucht hättest. Also, dass die Eltern von heute, die das inzwischen wissen, quasi in deine Vergangenheit kommen und es richtig machen. Und dir all das geben, was du damals gebraucht hättest. Diese Vorstellungsbilder können extrem heilsam sein.
Ja, ich bin mir auch sicher, dass ich es machen werde. Also, ja. Ich habe ein extrem gutes Verhältnis zu meinen Eltern durch das, was passiert ist und dadurch, dass ich es mir jetzt glaube. Also, ich will es nicht so darstellen, als, ja gut, sie hätten es mir nicht geglaubt, aber ich will halt ihnen keinen Vorwurf machen. Ich will das eher, das hat meine Oma einfach, wie gesagt, geschickt gemacht. Aber ich bin mir sicher, mit dem Verhältnis, das ich mir heute habe, würde sie sehr wohlwollend reagieren.
Und das kannst du für dich therapeutisch nutzen, indem du wirklich Vorstellungsbilder kreierst, indem du alte Erinnerungen überschreibst. Es ist auch tatsächlich eine therapeutische Interventionsmethode. Was du ja machst und was wir alle machen, du reagierst ja auf alte Erinnerungen. Alte Erinnerungen bringen die alten Gefühle. Im Grunde sind es aber nur Gedanken in deinem Kopf. Es sind alles nur Gedanken. Heute. Früher war es wahr, aber heute reagierst du ja nur noch auf deine Gedanken, auf deine Erinnerungen. Und diese Erinnerungen kannst du verändern. Die kannst du auch überschreiben, zumindest ein gutes Stück weit, dass in deinem Kopf mal neue Bilder entstehen, Bilder, die wesentlich heilsamer sind als das, was du in der Realität erlebt hast. Und es ist so wichtig, dass du dieses Mitgefühl zu diesem kleinen Jungen herstellst, weil es ist genau der, der an den Kühlschrank geht. Und dass du dir vielleicht, was das Essen anbelangt, so eine 5-Minuten-Regel einbaust. In dem Moment, wo du merkst, ich habe einen Impuls, jetzt sofort an den Kühlschrank zu gehen, stellst du dir deinen Handywecker auf 5 Minuten. Und in diesen 5 Minuten bleibst du einfach nur bei dir, bleibst bei diesem Drang, jetzt zu essen. Du gehst in dieses Gefühl, du fragst dich, was will ich jetzt eigentlich wirklich? Was ist der kleine Junge in mir? Na, will der wieder alles in sich hineinstopfen? Also du gibst diesem Jungen Trost. Du versuchst, bei ihm zu bleiben, ja? 5 Minuten lang. Oder was braucht er wirklich? Vielleicht braucht er einfach nur Kontakt. Ja, auch da kannst du sagen, okay, dann rufen wir doch jetzt einen Freund an und oder gehen vielleicht nochmal raus, ja. 5 Minuten. Danach kannst du machen, was du willst. Kannst auch in den Kühlschrank gehen. Aber verlängere die Zeit zwischen Reiz und Reaktion um 5 Minuten.
Und in den 5 Minuten dann noch wirklich quasi mit mir und meinem Inneren beschäftigen.
Ja, mit deinen Gefühlen, was jetzt eigentlich der Impuls ist. Der kleine Junge, da kommen ja immer wieder diese alten, verletzten Gefühle hoch. Oder der innere Kritiker, der wieder am Wütend ist und der wieder irgendeinen Scheiß erzählt. Bleib mal wirklich dabei. Und wenn du merkst, der innere Kritiker ist wieder so laut, sag, komm, du willst mich jetzt wieder beschützen, aber das bringt mich jetzt hier keinen Schritt weiter. Fühl nochmal den kleinen Jungen in dir, der so verletzt war. Bleib wirklich bei deinen Gefühlen, weil das sind ja die Gefühle, die du mit dem Essen schnell beiseite schieben willst, aber es ist der viel heilsamere Weg, sich diesen Gefühlen einfach mal zu widmen und versuchen, sich da selber ein bisschen zu halten durch dieses Selbstmitgefühl und indem du diesen Kritiker regulierst. Ja, so nur 5 Minuten. Danach kannst du immer noch in den Kühlschrank gehen, aber oft lässt der Impuls dann auch stark nach, überhaupt in den Kühlschrank gehen zu wollen. Einfach nur 5 Minuten, also damit es nicht so unterbrecht die Automatisierung, weißt du, sonst ist es ja ein Reflex. Hast irgendein Gefühl, bäm, stehst du auf und gehst los, ne? Mhm. Oder greifst neben dir in die Chipstüte oder was auch immer. Also so, die müsste dann natürlich auch außerhalb von der Reichweite liegen, ne? Einfach nur 5 Minuten mal wirklich bei sich bleiben. Was ist das? Was tut dir so weh? Was schmerzt so? Ne? Ach je, ja, Selbstmitgefühl, das war aber auch schlimm. Ich kann dich verstehen, das ist der wichtigste Satz für dich. Ich kann dich total verstehen, dass du so drauf bist. Und ich kann dich total verstehen, dass Essen dein einziger Trost ist.
Ja, das ist irgendwie spannend für mich, weil ich bisher eigentlich zum einen von mir selbst aus, aber auch in der Therapie eigentlich gerade in Bezug auf die Essertage ging es immer eher Richtung Vermeidung. Also klar, dass ich meine negative Gedanke oder halt dann, wenn die kritische Stimme kommt, das vermeide, das ist ja zum Beispiel esse oder das kompensiere. Aber auch wenn ich jetzt die Essertage habe, war eher ja, mach was anderes, geh raus, oder auch schon so Sache wie ein Stoppschild an der Kühlschrank. Und das ist ja irgendwie, also klar, das ist ja auch ein Stück weit 5 Minuten nicht an der Kühlschrank eh bewusst. Aber dieses dann nochmal rein in die Gefühle.
Ja, darum geht es ja. Es geht genau. Genau diese Gefühle, die steuern dich ja permanent aus dem Hinterhalt. Ja, also ich sag mal, das Schattenkind hat dich dann komplett am Griff und das Schattenkind sagt, geh jetzt an den Kühlschrank, das tut dir gut. Und in dem Moment innehalten, sagen, was fühle ich denn gerade? Ja, ich fühle mich gerade einsam. Ja, oder plötzlich habe ich wieder diese Zweifel, sind meine Freunde wirklich meine Freunde? Ich fühle mich gerade total wertlos. Und dann zu sagen, ach, mein armer Schatz, es war auch wirklich schlimm damals mit der Oma. Ich kann dich verstehen. Ich kann nicht verstehen, dass du jetzt tierischen Bock hast, an den Kühlschrank zu gehen. Aber lass uns noch ein bisschen miteinander aushalten. Ich verspreche dir, wenn die 5 Minuten rum sind, dann kannst du auch an den Kühlschrank gehen. Aber lass uns doch erstmal gucken, na, worum geht's denn jetzt? Was tut jetzt gerade so weh? Warum ist jetzt gerade der Wunsch zu essen so stark? Was brauchst du denn wirklich? Was brauchst du denn wirklich? Brauchst du jetzt wirklich die Schokolade oder brauchst du eigentlich ein bisschen Liebe und Zuwendung und Verständnis? Ist es nicht vielleicht das, wonach du dich gerade sehnst?
Ja, es ist objektiv gesehen 100% eher Liebe, Zuneigung. Vielleicht einmal mal jemand zum Ausheulen, sage ich jetzt mal. Es ist halt greifbarer. Also,
es ist der viel, viel schneller verfügbare Trost, genau. Aber mit einem hohen Preis, weil danach die Schuldgefühle kommen.
Ja, also das ist der schlechtere Weg, sage ich mal. Das ist mir, wenn wir jetzt hier gegenüber sitzen, natürlich auch bewusst. Und ich glaube, ich bin nur oder gehe aus der Selte wirklich in die Gefühle rein.
Weil du sie ja vermeiden willst.
Ja, und aus Angst und ein bisschen Stück weit, ja, weil die Stimme, wie vorhin schon gesagt, sehr laut ist. Und ja, ich will sie vermeiden. Und weil ich es, glaube ich, einfach auch noch nie, das ist wirklich ein Ansatz, den ich für mich auf jeden Fall mitnehme, die Schutzfunktion sehr habe. Also ich glaube, darum muss ich mir auf jeden Fall viel bewusster werden und eben wieder Zugang zu meinem inneren Kind finde.
Genau. Und das sind, denke ich, die ganz, ganz zwei Riesenhebel, ist die Selbstannahme, denn im Mitgefühl bist du in der Selbstannahme und das ist ja das, was du brauchst, dich selbst anzunehmen und den kleinen Jungen in dir, den kannst du annehmen. Und den inneren Kritiker als die Stimme entlarven, die dich mit ganz schlechten Methoden eigentlich vor weiterer Enttäuschung beschützen will. Und mit dem kannst du dich auch auseinandersetzen und sagen, ey, es muss doch nicht wirklich immer in diesem Tonfall sein. Deine Message habe ich schon seit langem verstanden. Und ich kann mich auch anders beschützen oder muss ich mich überhaupt immer beschützen? Ich kann ja auch mal vertrauen. Ich habe überhaupt kein Argument, warum ich Freund XY nicht vertrauen soll. Und du hast mich bisher auch kein überzeugendes Argument gebracht. Weil ja. Das Argument kann nicht sein, du bist scheiße, weil das ist nicht das Argument. Das Argument müsste beim Freund ansetzen. Das Argument müsste heißen, ja, guck mal, da hat er dich verraten, da hat er dich angelogen. Na, das wären Argumente.
Und die gibt's objektiv nicht.
Genau. Und damit stehst du argumentativ, hast du deinen sicheren Boden unter den Füßen, weil das stärkt dein Erwachsenen-Ich. Und dass der innere Kritiker dir dauernd selbst Hass einredet, ist ja nur, damit du bloß nicht vertraust auf irgendeine Bindung. Und damit kannst du dann auch nicht mehr enttäuscht werden.
Ja, also auf jeden Fall. Mir fällt es extrem schwer, engere Bindung. Also ich habe mittlerweile ein, zwei Freunde, bei denen ich sage, da bin ich wirklich eine extreme Bindung eingegangen. Und habe auch viel anvertraut und habe auch ein gutes Verhältnis zu denen. Aber auch da ist immer wieder halt so ein kritisches Hinterfrage, also eher so dieses Denken, sehe die Freundschaft auch so wichtig, wie ich sie sehe und investiere ich zu viel rein, aber es ist halt auch wieder eben der Kritiker, der redet. Weil, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, ohne gerade viel kritische Stimme im Kopf zu haben, warum soll es nicht so sein? Also was spricht objektiv dagegen?
Genau.
Eigentlich nix. Also, aber ja, wenn der Kritiker halt wieder laut ist, dann gebe ich dem halt irgendwie recht, aber das darf ja eigentlich auch nicht. Das darf ja nicht sein. Weil es ist ja nicht die Wahrheit, sondern die Wahrheit, die mein Kritiker mir einreden will. Und
ja, und wenn er zu laut wird und du das Gefühl hast, du kommst gar nicht mehr gegen ihn an, kannst du ja auch sofort wieder mit diesem kleinen Jungen Kontakt herstellen. Sag, ach Gott. Du armer Kerl, jetzt musst du dir das schon wieder anhören. Jetzt musst du dir das schon wieder anhören. Früher die Oma, jetzt der innere Kritiker. Och je, mein armer Schatz, das hast du nicht verdient. Verstehst du, was ich meine?
Ja, auf jeden Fall.
Also, du lässt den Kritiker reden, gehst aber ins Selbstmitgefühl mit dem inneren Kind und sagst, ach Gott, hör dir den mal wieder an. Das ist ja furchtbar, das ist ja noch schlimmer als die Oma früher. Och, du armer Schatz. Und gehst ins Selbstmitgefühl.
Ja, im Endeffekt hat ja der Kritiker ja auch das von der Oma übernommen.
Ja.
Also eigentlich, also sind es für mich beides Personen, mit denen ich nichts mehr zu tun habe.
Ja.
Mit meiner Oma habe ich ja nichts mehr zu tun. Aber der Kritiker könnte eigentlich gleich mit, so gesehen.
Ja. Ja. Und da sind deiner Kreativität auch überhaupt keine Grenzen gesetzt, mit dem umzugehen, weißt du? So, da kannst du dir alles Mögliche ausdenken. Ganz wichtig ist das Selbstmitgefühl zu dem inneren Jungen und das, den Kontakt hast du. Das ist eine ganz tolle Ressource. Und da jeden Tag, so oft es geht, beim Autofahren, egal wo, immer wieder, oh je, das war schlimm damals, oh je, je, oh je, was hatte ich dir angetan, so. Ja. Und das ist der Exit raus aus diesem Selbsthass.
Ja, also ich glaube, ich muss mir ich habe eigentlich bis heute gedacht, dass ich mich schon viel mit dem Thema befasst habe und das habe ich ja auch. Aber ich habe zum einen neue Ansichten, neue Wege jetzt irgendwie gelernt, sage ich mal. Ich muss mir dem Ganzen halt, glaube ich, einfach bewusster werden und vor allem
dranbleiben
und in der Phase, wo der Kritiker laut wird, da bewusst werden.
Ja. Und
das erfordert auch Kraft.
Und es wird, du wirst die Erfahrung machen, dass du dich viel schneller wahrscheinlich veränderst, als du denkst, weil dieses, das dauert 100 Jahre, das ist ein Glaubenssatz, der schnell in die Resignation führen kann. Und natürlich wirst du trotzdem auch Rückfälle haben, aber Rückfälle im Sinne, dass der innere Kritiker mal wieder kurzfristig gewinnt, aber immer wieder zurück ins Selbstmitgefühl, immer wieder klar machen, dass das nur ein Echo aus der Vergangenheit, die kritische Stimme, die dich beschützen will, aber dass das ja heute eigentlich gar nicht mehr nötig ist. Es ist eine Schutzfunktion, die überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Das passt überhaupt nicht ins Hier und Jetzt deiner Realität.
Ja, zum einen das und zum anderen glaube ich einfach, dass ich einen Freunde- und Familienkreis habe, der mich auch beschützt. Also ich muss das nicht mehr alles allein machen, wie ich es in dem,
genau,
in dem Moment gedacht, genau, habe, als ich die Situation mit der Oma hatte.
Ja.
Da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin für mich alleine, keiner hilft mir.
Richtig. Aber diese alten Angstgefühle, die du hast, diese alten Beschämungsgefühle, die haben noch nicht verstanden, dass die Zeit mit der Oma vorbei ist. Die sind noch total in der Vergangenheit. Du rutschst dann ja innerlich immer in die Vergangenheit, wenn du in diese Gefühle reingehst. So. Und deswegen ist auch wirklich gut, dir bewusst zu machen, hey, es ist vorbei, die Oma ist tot, der Krieg ist beendet. Ja, wir haben schon lange Frieden. Also das, diesem inneren Gefühl auch zu erzählen, diesem inneren Schattenkind.
Ja, also auf jeden Fall. Für mich ist irgendwie, ja, ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll, dass Oma tot ist, weil ich irgendwie für mich keinen Abschluss zu dem ganzen Thema finden konnte. Andererseits weiß ich gar nicht, ob das überhaupt Sinn ergeben hätte, sie damit nochmal zu konfrontieren. Und eben dieses Hilfesuche, das merke ich halt, das ist bei mir immer noch ein extremes Problem, wirklich auf andere zuzugehen, mir Hilfe einzufordern. Obwohl ich weiß, ich krieg's ja. Also es ist so, wie ich für andere gerne da bin, könnte ich jetzt hier per se wahrscheinlich 10 Namen nennen, wo ich weiß, ich könnte sie jetzt anrufen und sage, hey, mir geht's nicht gut, können wir reden. Aber in dem Moment kriege ich es halt einfach nicht hin, ja. Aber klar, muss ich dranbleiben. Und ja, gibt einem trotzdem, auch wenn man es weiß, Stärke, einfach zu wissen, sie sind da. Und man darf sich dann auch einfordern, glaube ich.
Ja, genau. Das darfst du. Und du darfst, wie gesagt, auch mit dir selbst in diesem liebevollen Kontakt bleiben. Du bist sozusagen auch selber noch deine erste Hilfe.
Ja, auf jeden Fall. Muss ich aber, wie gesagt, wieder für mich lernen. Oder bewusster werden. Ja.
Genau. Einfach jetzt damit weitergehen, ja, mit dem, was du heute, was wir hier heute besprochen haben. Okay, ich glaube, dann sind wir so am Ende dieses Gesprächs. Und nach dem, was du erzählt hast, hast du jetzt viel klarere Ideen auch, wie du weitergehen kannst.
Auf jeden Fall, ja. Also wie gesagt, das ist ja ein Thema, wo ich schon lange in der Therapie habe. Und ich habe auch schon viele Fortschritte gemacht. Also wenn man mich jetzt mit mir vor einem halben Jahr vergleicht, was einfach alles viel schlimmer war, oder vor 3-4 Monaten, habe ich schon Fortschritte gemacht, habe ich aber auf jeden Fall wichtige neue Erkenntnisse heute gewonnen, würde ich sagen.
Das freut mich sehr und vielen, vielen Dank, dass du das hier alles uns erzählt hast, so offen mit uns geteilt hast. Ich glaube, ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen können sich unheimlich gut damit identifizieren. Danke dir.
Ich sage auch danke.
Also das war ein wirklich tolles Gespräch mit Kilian, auch dank seiner enorm guten Reflexionsfähigkeit, die er hier gezeigt hat. Und das war wieder mal eins dieser Gespräche, wo ich so am Anfang denke, oh, das ist zu krass, wie soll ich das hier auch in diesem Format handeln? Und wo ich dann am Anfang auch so Druckgefühle spüre. Dann habe ich aber doch gemerkt, dass was Kilian eigentlich fehlt, ist vor allem dieses Selbstmitgefühl und eben ein anderes Verständnis von seinem inneren Kritiker. Damit konnten wir dann auch wunderbar arbeiten. Und ich hoffe wirklich, dass der Kilian, aber ich glaube es auch, dass er diesen Weg jetzt weiter bestreitet. Denn es hat mir im Herzen wehgetan, dass so ein wunderbarer Mensch wie er, und so habe ich ihn hier erlebt, sich so tief in diesen Selbsthass versteigt. Und deswegen drücke ich ihm alle Daumen und sende ihm sozusagen all meine Kraft, dass er diesen Weg weitergeht. Aber ich bin tatsächlich ziemlich optimistisch, dass er noch sehr weit im positiven Sinne kommen wird. Ja, und vielleicht konntest du ja auch etwas aus diesem Thema für dich persönlich mitnehmen. Auf jeden Fall wünsche ich dir erstmal alles Gute und freue mich auf das nächste Mal. Deine Steffi.